Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Diese Folge wird unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf mikroökonomen.de.
Heute ist Montag, der 29. Juli 2024. Willkommen zur 44. Buchbesprechung der Mikroökonominnen. Hallo Barbara.
Hallo.
Und hallo Jenny, ich grüße dich.
Hallo.
Wir haben 44, das ist eine schöne Schnapszahl, ne? Müsste man ja eigentlich sofort einen bechern. Aber das machen wir jetzt besser nicht. Wir haben gelesen für diese Folge, aber warte mal, vielleicht haben wir erst noch eine ganz kleine Ankündigung zu machen. Die Buchbesprechung geht in eine kleine Pause bis Anfang nächsten Jahres. Deswegen habe ich mir jetzt auch ein bisschen Zeit gelassen mit dem Schnitt der letzten Folge und der Aufnahme dieser Folge. Das hat ja alles ein bisschen gezogen, aber wir wussten schon, dass wir da die kleine Pause machen und wir sind dann Anfang nächsten Jahres wieder da. So, ohne genaues Datum, aber in dem Bereich. Ja, und wir haben für diese Folge wiederum gelesen, Tobias Straubmann, 1931, die Finanzkrise und Hitlers Aufstieg. Barbara, magst du uns da ganz kurz einführen in das Buch?
Ja, ich mag. Und ich glaube, klarer kann ein Titel gar nicht sein. Da steckt eigentlich alles drin. Es geht in dem Buch um die zentrale Rolle, die die Finanzkrise von 1931 für den Aufstieg des Nationalsozialismus spielte. Und da muss man sich vielleicht mal überlegen, was hat es mit dieser Bankenkrise, mit dieser Finanzkrise von 31 überhaupt auf sich? Ich glaube, das ist nämlich genau der Punkt, den viele gar nicht kennen oder nicht so im Bewusstsein haben, weil sie denken, ja, das kam alles nach der Weltwirtschaftskrise 1929. Das ist aber eben nicht so. Das ist das Thema von Tobias Straumann. Und ich definiere vielleicht mal ganz kurz, was ist überhaupt diese deutsche Finanzkrise von 1931? Als deutsche Bankenkrise von 1931 werden allgemein die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen nach dem Zusammenbrechen der Dannard Bank, der Dresdner Bank und dann noch weiterer Institute im Juli 1931 bezeichnet. Auslöser dafür, also unmittelbarer Auslöser, war der Kreditausfall bei einem der größten Kunden der Dannard Bank, der Nordwolle. Und Straumann analysiert diese Finanzkrise sehr genau, also fast wie Tagebucheinträge, in denen sich die Ereignisse teilweise überschlagen. Er zeigt mit ganz ausführlicher Vorgeschichte auf, also er beschränkt sich nicht auf diese Ereignisse im Juni, Juli 1931, sondern fängt die Geschichte tatsächlich 1930 an. Und er zeigt mit ganz vielen Details, wie es zu dieser prekären haushaltspolitischen Lage Deutschlands kam. Denn ich meine, das liegt auf der Hand, diese Bankenkrise sorgte für einen weiteren enormen Kapitalabfluss und Deutschland brauchte ja dringend weiterhin Geld, um seine Kriegsschulden zu bezahlen. Diese Schuldenverpflichtungen wiederum sorgten dafür, dass innenpolitische Ausgaben immer wieder gekürzt werden mussten, was zu großer sozialer und wirtschaftlicher Not in Deutschland führte. Das ist allgemein als die Brüningsche Deflationspolitik bekannt. Wir alle kennen inzwischen das Ergebnis. Diese Bankenkrise bescherte dem Nationalsozialismus und ihrer radikalen Krawallpolitik enormen Zulauf. Konsens und Kompromisse waren nicht mehr möglich. Und das Gute an Straumanns Fokus auf diese Finanzkrise ist, er erlaubt einen Blick hinter die Kulissen der Finanzpolitik der damaligen Zeit, also auch innenpolitisch. Er zeigt aber auch sehr deutlich die internationale Dimension und zeigt den Blick auf die internationalen Finanzmärkte. Wie reagieren die Gläubigerländer Deutschlands? Wie reagieren die internationalen Banken? Hinzu kommt auch noch ein kritischer Blick auf die damaligen internationalen Institutionen, also den Völkerbund, die Bank für den internationalen Zahlungsausgleich, die Reparationskommission des Versailler Vertrages oder auch die Expertenkommission, die den Young-Plan erarbeitet hatte. Also das vielleicht mal zum Inhalt. Wir können beliebig weiter ins Detail gehen. Das lässt der Straumann auch zu. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig zu bedenken, wenn man über das Buch jetzt spricht, nochmal zu sehen, dass Straumann dieses Buch eben zunächst auf Englisch geschrieben hat für ein englischsprachiges Publikum, das sehr häufig die politische und wirtschaftliche wirtschaftliche Unzufriedenheit in Europa zu Beginn der 30er Jahre eben sehr viel stärker mit dem Börsencrash 1929 in New York verbindet als mit dieser Bankenkrise 1931. Das war so der Inhalt. Sehr stark gerafft, auch wenn ich jetzt schon lange gesprochen habe.
Sehr stark gerafft und in dem Sinne dann auch sehr dicht. Das hast du ja auch schon erwähnt am Anfang. Und ich glaube, das ist auch so das Auffälligste bei der ganzen Geschichte, Janine, ne? Dass das eine sehr dichte und intensive Erzählung teilweise auch ist.
Ja, ich meine, das Buch hat ja erstmal eine übersichtliche Anzahl Seiten, wo man denkt, ach ja, das kann man ganz gut weglesen. Aber es ist tatsächlich von allen Infos und Fakten, die drin stecken, doch extrem dicht. Und eben, wie Barbara ja auch schon sagte, es passiert halt auch einfach extrem viel, dass jemand wie ich, die ja auch mit Namen hin und wieder mal Probleme hat, dann sich wieder auf jeden Fall konzentrieren muss beim Lesen. Aber ich finde, vom Stil her, wie er es geschrieben hat, ist es auf jeden Fall gut zu lesen. Es ist, finde ich, kurzweilig geschrieben und von daher sollte einen das jetzt auch nicht abschrecken, diese Dichte an Informationen.
Ich hatte ja durch diese Dichte ein Gefühl, was ich sonst eher nicht hatte oder kenne, dass ich so ein Gefühl für die Sache bekommen habe tatsächlich. Wobei ich sagen muss, das Gefühl lebte auch sehr stark davon, dass natürlich die Versuchung nahe liegt. 1931, so ein bisschen mit der Gegenwart abzugleichen und den Gefühlen, die man zur Gegenwart hat, so der Aufstieg der Rechten, wie kann das System kippen, warum hassen die Leute auf einmal so stark einander und so weiter. Also ich glaube, das hat schon sehr stark auch davon gelebt, zumindest bei mir.
Also auch wenn man den Bezug zur Gegenwart nicht zieht, es ist ja sehr, sehr spannend geschildert. Also diese ganzen Ereignisse, die sich dann überschlagen. Ich habe mir immer vorgestellt, Mensch, das wäre mal eine tolle Doku für Arte oder Dreisat, in denen man das alles nochmal so zusammenfassen könnte. Es liest sich für mich fast wie ein Drehbuch, weil es einige Phasen sind wirklich sehr szenisch auch beschrieben. Und das kann man sich ja manchmal gar nicht so vorstellen mit dieser Geheimdiplomatie und die Reisen alle. Und das ging eben nicht einfach so, dass die mal einen Zoom-Call machen und sich ins Einvernehmen setzen, sondern das ist eben jedes Mal eine größere Aktion, wenn einer der Minister oder Diplomaten nach London fährt für Verhandlungen und die ganze Welt schaut da quasi mit und dann wird er schon in Dover oder sonst wo empfangen und alle wissen, dass er gar nicht geheim unterwegs ist. Das fand ich alles sehr spannend und hat das Ganze auch ja sehr angenehm zu lesen gemacht. Da passiert was auch, wenn es leider ja sehr viele negative Ereignisse waren, die dann unmittelbar den Bezug zur Gegenwart auch erlauben. Das, also Straumann hatte ja nicht die jetzige politische Konstellation, glaube ich, im Blick, sondern mehr die Lehren aus 2008, ne, nach der neuen Finanzkrise. Was können wir verhindern, damit das nicht wieder so wird wie 1931?
Ich bin mir da nicht so sicher. Also er bezieht sich zwar immer wieder aufs Wirtschaftliche, aber scheint mir schon auch selber eher so ein konservatives Modell zu sein, was ich so aus seinen Kommentaren herauslese. Und dadurch konnte man das dann schon irgendwie dann doch wieder so ein bisschen in die Richtung drehen. Aber das ist vielleicht auch Interpretation. Das ist schwer, glaube ich, herzuleiten. Also was mich aber tatsächlich wirklich fasziniert hat an dem Ganzen war, und ich glaube, das Buch hat schon ein paar Schwachstellen, gerade wenn ich das vergleiche mit Büchern wie Die Schlafwandler oder so, dann ist es halt doch durch die Erzählweise jetzt nicht so komplex, finde ich. Aber es hat auf alle Fälle dieses Chaos gut dargestellt. Und wir glauben ja immer so, wenn wir so im Nachgang auf die Geschichte gucken, immer so ein bisschen zu sehen, so, naja, hätten sie mal das so und so und so und so und dann wäre das doch ganz anders gelaufen, ne? Aber ich glaube, dieses Gefühl für das Chaos der Zeit und vor allen Dingen für das Chaos, was ja dann auch die handelnden Personen empfunden haben, ich glaube, das ist ein sehr wertvolles, weil man dann doch nicht so schnell zu dieser Versuchung erliegt, zu werten, ja, da hätte man doch und so weiter, ne? Sondern das wurde halt schon sehr klar, dass das eben nicht so einfach war. Es gab bei manchen vielleicht auch gar nicht so sehr die böse Absicht, sondern es gab halt eben auch Zwänge, das System hatte Zwänge. Und das war ja auch sehr schön, du hast es gerade eben fast schon erzählt gehabt, Barbara, dass die ja, wenn die da irgendjemanden besuchen wollten, also da steht dann halt die Presse vorm Schiff, ne? Und irgendeiner steckt das immer dem Journalisten. Und wir glauben halt, heute ja auch zum Beispiel, dass wenn wir da diese ganzen Newsletter lesen, die dann quasi aus diesen Sitzungen uns erzählen, was da alles so gesagt wurde, nahezu wortwörtlich, so viel mehr zu wissen als früher. Aber da habe ich dann so gedacht, aber irgendwie waren die Medien damals dann doch irgendwie auch wesentlich besser informiert, als ich das so instinktiv gedacht hätte. Ne?
Ja, wobei Straumann ja sehr viele Tagebücher auch nutzt, also damals noch nicht zugängliche Quellen, um das Ganze zu erzählen. Er geht zwar auch auf Pressequellen zurück, aber oft sind es ja die Tagebücher der betroffenen Politiker oder der Spitzenbeamten.
Ja, ich meinte jetzt aber, wie er erzählt, wie dann quasi geleakt wird, wie der auf das Schiff geht und wenn der dann ankommt, steht dann schon die Presse in Amerika da und wartet und will Kommentare. Und also auch damals war schon sehr viel Information im System und wurde über die Medien rausgegeben. Das war so eine Auffälligkeit, die ich hatte.
Ja, das war auch spannend, auch wie international das dann gehandelt wurde, also wie beispielsweise die in England auf deutsche Politik reagiert wurde oder die Franzosen, alles immer noch geprägt von der Erfahrung des Ersten Weltkriegs, das fand ich schon sehr gut.
Ja, eben dieses Internationale fand ich auch sehr spannend eigentlich an dem Ganzen, weil gerade wenn man in Deutschland diese Geschichte, sagen wir mal zum Beispiel jetzt in der Schule so grundbildungsmäßig behandelt, dann hat man natürlich immer sehr, sehr stark diesen Fokus auf Deutschland und mit deutscher Brille. Und deswegen finde ich, ist es ja manchmal dann auch ganz dankbar, wenn dann Schweizer da sind, die dann vielleicht so ein bisschen einen anderen Blick irgendwie drauf haben und sich vielleicht auch eher trauen, so das Ganze so ein bisschen zu öffnen und internationaler zu machen und auch vielleicht Sachen schreiben zu können, wo man als Deutscher vielleicht teilweise noch Hemmungen hat. Also ich habe am Anfang, habe ich mich dabei ertappt, wie ich so ein paar Mal so zusammengezuckt bin, weil ich sofort diesen Hintergedanken im Kopf hatte, wenn man dann so Sätze liest, naja, also auch international, auch andere Parteien außer Deutschland haben ja auch irgendwie so eine gewisse Mitschuld an dieser ganzen Sache und dann, weiß ich nicht, kommt bei mir tatsächlich so ein innerer Reflex, ist das jetzt irgendwie verharmlosend oder so, aber ich weiß nicht, wie es euch dabei ging, ich habe mich tatsächlich dabei ertappt und fand es auf jeden Fall sehr gut, dass man eben die amerikanische Sicht, die britische Sicht und die französische Sicht und eben auch die österreichische also so mit drin hat und eben, was Barbara auch ansprach, das ist natürlich super, dass du so eine Quellenlage hast, so eine Primärquellenlage, dass du wirklich Tagebücher hast, an denen du dich so festhalten kannst. Und das macht so ein Buch natürlich dann auch spannend, wenn du Emotionen mit reinbringen kannst, natürlich mit entsprechender Einordnung. Aber das macht es ja eben so lesenswert und so kurzweilig und auch nachvollziehbarer, als wenn du einfach nur stumpf die Fakten runterreferierst.
Also ich muss gestehen, ich hatte dieses Gefühl nicht wirklich, dieses Zusammenzucken. Ich weiß nicht, wie ging es dir, Barbara?
Nee, ich auch nicht. Aber ich finde es gut, diesen Blick zu öffnen und diese vielen Perspektiven zu zeigen. Das ist etwas, was wir auch wieder im Begriff sind zu verlieren. Das ist jetzt nicht nur bei den Olympischen Spielen so. Also ich wohne ja jetzt zwischen mehreren Ländern sozusagen und egal welchen Fernsehkanal oder Radiokanal ich anmache, plötzlich ist der Fokus da. Oh, die Deutschen haben die erste Goldmedaille gewonnen. Oh, die Schweiz wartet weiter auf die erste. Aber ich glaube, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme haben sie jetzt auch schon eine Medaille und dann eben die Spanier noch und all dies. Und es ist so wichtig, diesen Blick zu öffnen und zu schauen, wie denken andere über uns, wie schätzen andere diese Lage ein, haben die vielleicht ein wenig Recht damit man nicht in diesem eigenen Saft ertrinkt. Und ich glaube, gerade die deutsche Politik und auch der Journalismus hat einen sehr starken innenpolitischen Fokus. Und da glaube ich, ist es gut, auch mal was von woanders zu hören. Wie denken andere über das, was in Deutschland jetzt gerade passiert?
Ja, beziehungsweise auch einfach so ein bisschen die eigene Welt zu öffnen und zu sagen, okay, wir gucken nicht nur die eigene Politik an, wir schauen uns auch an, was ist gerade innenpolitisch bei unseren Nachbarn oder bei anderen Ländern los, mit denen wir gerade ja in Verhandlungen stehen oder die uns interessieren. Ne? Also das ist ja für mich auch, finde ich, so ein bisschen dieser Punkt des Buches, dass man halt wegkommt vom Fokus auf sich selber und das große Ganze versucht zu verstehen und mit in die eigene Entscheidungsfindung mit einzubeziehen. Ne?
Genau, und ich glaube, das ist ja auch gerade im letzten Kapitel ist das ja für Straumann ein großes Anliegen, auch mit Blick auf die internationalen Institutionen, dass sie einfach nicht nur da sein müssen, sondern dass die auch arbeiten können müssen, damit sie funktionieren. Also nicht alles, was gut gemeint ist, funktioniert eben auch letztlich. Und der Völkerbund war ja zu schwach und wir sind ja jetzt gerade, also ich gehe jetzt mal weg von Deutschland, wir sehen ja Vereinte Nationen, die auf sehr schwachen Füßen inzwischen stehen. Ich glaube, die BITS in Basel, die hat es da momentan etwas leichter, aber wenn die nächste Finanzkrise kommt, kommt vielleicht doch ein gewisses Land daher und sagt, wie es dann zu funktionieren hat. Und da ist er, da macht er ja auch ganz bewusst wieder den Brückenschlag hier zur Gegenwart. Das hat mir auch gut gefallen.
Ja, also zur BITS habe ich auch immer nur gedacht, naja. Da wollte ich dann auch gar nicht mehr anfangen, weiterzudenken und habe das Thema beiseite gelegt. Aber was ich halt dann doch sehr interessant fand, auch von der Beschreibung her, war, dass er doch rausgearbeitet hat, dass es einerseits systemische Hemmungen gab, dass die aber oftmals auch wirklich ideologisch begleitet und durchgesetzt wurden. Also gerade Frankreich ist da, glaube ich, ein schönes Beispiel gewesen. Ich glaube, ich habe auch kein Problem damit gehabt, Jenny, das alles so zu lesen, weil ich mir dann auch so dachte, naja, bloß weil Frankreich da in irgendeinem Vertrag nicht mitmacht, muss man ja jetzt auch nicht in den Zweiten Weltkrieg und Hitler losbrechen. Also das ist jetzt vielleicht auch nicht so die naheliegende Reaktion. Also ich glaube, niemand wurde da entlastet durch das Ganze. Aber ich glaube schon, dass wir als Gesellschaft in der Gegenwart dafür jetzt schon viel mehr Gedanken haben oder eine Awareness, dass man halt schon auch gucken muss, dass, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, aber dass halt die Leute auch nicht runtergewirtschaftet werden, sondern dass es halt einen gewissen sozialen Frieden gibt. Und das war ja eigentlich auch eine der Ideen des Sozialsystems der Bundesrepublik. Und in dem Sinne gucke ich mir dann halt auch immer sehr interessiert diese Diskussionen an, die hier aktuell so geführt werden von Herrn Lindemann und Co., ob das da in dem Rahmen dann noch eine kluge Idee ist.
Ja, genau, da haben wir eigentlich dann auch wieder gute Bezüge zu heute, wo es ja auch viele Krawallmacher gibt, die bereit sind, da, egal was da kommt, zu jubeln und das für sich als Chance zu begreifen. Je schlechter es der Wirtschaft geht, je schlechter es den einzelnen Leuten geht oder Vereinzelten, umso besser für diese Parteien oder Gruppierungen. Und ich finde, das hat der Straumann ja auch am Anfang und Ende sehr gut eingebaut, also über die Tagebucheinträge dann von Goebbels, wie der sich quasi freut, wenn wieder so eine schlechte Mitteilung kommt, weil das für die NSDAP eben eine Riesenchance ist. Und das, ich meine, wir müssen uns dessen schon auch bewusst sein, es gibt auch solche Leute heute, die sich darüber freuen, nicht nur, wenn diese Regierung jetzt scheitert, weil sie deren Politik schlecht findet, sondern weil sie ihre einzige Chance darin sieht, dass es den Leuten immer schlechter wird und die aus Verzweiflung dann solche extremen Parteien wählen.
Ja, und die schreiben es heute ins Internet ganz offen, so dass man es auch noch sehen kann. Also nicht nur wie der Goebbels in sein Tagebuch, das war ja vermutlich nicht öffentlich damals, aber zeigt halt doch, dass man da schon mehr Aufmerksamkeit dem zuwidmen sollte oder es ernster nehmen sollte.
Ja, es gibt so eine Stelle im Buch, die war fast prophetisch. Ich glaube, es war auch im 1931 oder vielleicht schon 31, also ich habe das Buch jetzt leider nicht mehr, weil wir haben das ja schon lange geplant und ich musste es in die Bibliothek zurückbringen. Aber es gibt eine Stelle, da berichtet er, wie ein Politiker namens Frick, das ist ein Mitglied der NSDAP, das war der erste Minister in Deutschland der NSDAP und der wurde in Thüringen gewählt. Und das hat ja jetzt einen ganz großen aktuellen Bezug. Auch wir haben ja vielleicht bald in Thüringen AfD-Minister, die ich jetzt nicht mit der NSDAP gleichsetzen will, aber sie hat Tendenzen in Richtung Krawallpartei, die unsere Demokratie auch unterminieren möchte und vom Leid der anderen profitiert.
Ja, es war letztendlich ein gutes Beispiel, einfach, dass Populismus halt in erster Linie mal destruktiv ist, ne? Und darüber freut man sich, weil davon profitiert man, aber sozusagen, das ist jetzt nicht im Sinne von, wir versuchen jetzt wirklich uns ums Land zu kümmern, wie man es von eigentlichen vermeintlichen Patrioten vor allen Dingen dann ja erwarten würde, sondern ja, man ist rein destruktiv unterwegs und das ist natürlich da sehr schön herausgekommen durch Goebbels Tagebucheinträge natürlich. Was mir halt auf jeden Fall auch noch aufgefallen ist, weshalb ich das dieses Buch auch so ganz grundsätzlich aus historischer Sicht interessant fand. Es gibt dann ja auch oft unter Historikern so eine Debatte, welche Rolle spielen jetzt so die Menschen an sich? Ne? Also würde es jetzt einen Unterschied machen, ob der Person X oder Person Y zu dem Zeitpunkt der Geschichte zum Beispiel an der Macht war? Und auch dafür gab es ja in diesem Buch ein Beispiel mit Stresemann und seinem Pendant Briand, die sich super gut verstanden haben in den 20ern, die dafür gesorgt haben, dass sich Frankreich und Deutschland wieder einander annähern. Vermutlich auch aufgrund, sagen wir mal, ähnlichem sozialen Hintergrund, familiären Hintergrund. Und als Stresemann dann mit Anfang 50 unerwartet verstorben ist, soll ja der Briand dann auch gesagt haben, jetzt könne man ihm auch gleich einen Sarg bestellen. Und das war für mich auch so eine typische Szene mit, naja, das findet man auch immer wieder in der Geschichte. Dann hat man Leute, die können gut miteinander, aus welchen Gründen immer. Und das hilft halt dann auch der Masse. Und wenn dann irgendwas in diesem Gefüge dann auseinandergerät, dann hat das halt Einfluss. Auch wenn es, sagen wir mal, nur in Anführungszeichen ein, zwei Personen sind.
Und das zeigt auch, das ist vielleicht jetzt so ein kleiner Hinweis für unseren Bundeskanzler, wie wichtig es ist, Beziehungen aufbauen zu können mit anderen Menschen.
Oh, das war aber bösartig.
Also der Zaunfall, der war jetzt nicht, also der war wirklich schon, uiuiui.
Mein Barbara, das traue ja noch nicht mal ich mir. Aber du hast natürlich völlig recht, da bin ich völlig dabei. Vor allem, wenn man dann so verfolgt, mit wem man kann und mit wem man nicht kann. Auf der anderen Seite denke ich mir dann immer, bei so einem Typen wie Macron, muss man jetzt mit dem können? Ne? Verbessert das irgendwas oder bleibt der nicht ohnehin so wankelmütig und schwankend und umschmeißend, wie er halt ist? Also es ist, glaube ich, sehr schwierig, weil, und deswegen habe ich vorhin auch diese systemischen Zwänge ins Spiel gebracht, weil ich fand, an vielen Stellen war es dann halt auch völlig egal, wer da war, sondern da haben halt Überzeugungsmuster gearbeitet in Frankreich, wie auch in Deutschland oder auch in den USA. Und die zu überwinden war halt auch nicht möglich. So, und dann gibt's halt einen, der blockiert dann aber halt auch alle anderen und dann lässt sich das nicht auflösen. Und dann gibt's immer so eine Zeitschiene, in der man vielleicht noch was regeln kann, gerade bei Finanzkrisen. Aber wenn der Punkt überschritten ist, dann ist der Rest quasi selbstlaufend. Und ich glaube auch, diese gute Beziehung, die es da mal gab, hätte in dem Fall nicht weitergeholfen. Aber die Sachen wären vielleicht entspannter gewesen im Verlauf. Weil was man ja dann schon gesehen hat, dass dann so Fehler passiert sind wie diese Zollunion da mit Österreich, was die Franzosen ja auch nochmal auf die Palme getrieben hat, weil die dann gleich da den Untergang des Abendlandes darin vermutet haben. Das sind halt einfach so Ideen und Fehler, die dann nicht gemacht werden, wenn man ein Gefühl für den jeweils anderen hat.
Ja, aber ich würde da mal kurz reingrätschen tatsächlich, weil du weißt nicht, ob es anders gelaufen wäre. Ne? Also man weiß es schlicht und ergreifend einfach.
Ja, aber dann ist das gleiche Argument auch gegen dein Argument gerichtet.
Nee, ich sage einfach nur, ich fand das Buch deshalb so gut, weil man halt gesehen hat, dass es eben verschiedene Sachen sind. Das sind nicht nur die Menschen, das ist nicht nur das System. Ne? Es spielt alles irgendwie eine Rolle. Und ich meine, der Stresemann hätte vielleicht dann schon noch ein bisschen anders drauf reagiert, als dann die Franzosen auf dem Rheinland irgendwie abgezogen sind und hätte da vielleicht noch einwirken können auf die eigenen Leute, dass die jetzt das nicht nur sozusagen aus innerdeutscher Perspektive kommentieren und das jetzt irgendwie als Sieg feiern, sondern vielleicht noch sozusagen ein Nicken in Richtung Franzosen, weil damit fing es ja an, dass es sich wieder ein bisschen verschärft hat. Ne? Man kann viel darüber spekulieren, aber eben mein Punkt war mehr, es ist weder nur das eine noch nur das andere. Es spielt alles irgendwie mit rein und deswegen ist dieser ja eigentlich recht kurze Ausschnitt der Geschichte, also wenn man jetzt mal in reinen Jahreszahlen denkt, einfach so schön, weil er sehr viele Mechanismen halt gut veranschaulicht. Und da muss ich sagen, fand ich dieses Buch tatsächlich total gut, auch in der Hinsicht.
Ja, man kann ganz viele Aspekte, wie Wirtschaft funktioniert oder eben auch wohin sie führt, wenn die falschen Strategien angewendet werden, was daraus dann politisch und gesellschaftlich werden kann. Also diese ganze, die Deflationspolitik, die Reparationszahlungen, die Verwerfungen, zu dem das Ganze führt, das wird gut anschaulich dargestellt.
Und ich finde, es zeigt auch wieder, wie wichtig es ist, auch wenn man immer wieder so über potenzielle Kürzungen im Bildungssystem fragt, wie viele irgendwie arbeitslose Politik- und Wissenschaftler und Historiker kann sich eine Nation leisten. Es ist halt einfach wichtig, wenn es Leute gibt, die über solche Sachen halt Bescheid wissen, ne? Und vielleicht, wenn man auch nicht alle Sachen eins zu eins auf die Gegenwart übertragen kann, man kann zumindest gewisse Muster erkennen und es im Hinterkopf behalten. Auch deshalb muss ich sagen, in dem Sinne fand ich das mal wieder einen guten Hinweis darauf, eben weil wir ja alle offensichtlich auch an sozusagen aktuelle Ereignisse dann erinnert wurden. Ne?
So, jetzt habe ich das Gefühl, ja fast alles besprochen irgendwie, ne? So, was uns auf der Leber lag. Wie geht's euch?
Ah, vielleicht noch einen Punkt, den fand ich ganz interessant. Vielleicht habe ich das aber auch überlesen, dann könnt ihr mir widersprechen. Ich finde sehr elegant, wie Straumann mit dieser Idee umgeht. Also Brüning hat ja später selber gesagt, dass er diese Haushaltspolitik, die strenge Haushaltspolitik so auch auf die Spitze getrieben hat, und zwar absichtlich, um aus den Reparationszahlungen rauszukommen, damit das Ausland sieht, Deutschland kann nicht anders. Und darauf geht ja Straumann gar nicht ein. Weil, also die meisten Historiker pflichten ihm ja dabei und sagen, das war so eine späte Rechtfertigung von Brüning für sein damaliges Tun. So wollte er in das richtige Licht gerückt werden. Und er geht da gar nicht drauf ein, sondern er lässt es links liegen. Da hätte er vielleicht auf diese Diskussion noch mal kurz drauf eingehen können. Aber de facto ist Brüning ja widerlegt.
Ich hatte das Gefühl, dass er durch seine Darstellung, die er da gemacht hat, im Endeffekt die Frage beantwortet hat, nur eben auf seine Art und Weise vielleicht. Weil aus der Darstellung, die ich da gelesen habe, würde ich ein einfaches "Nö, ist nicht so" herleiten. Er hatte einen klaren Auftrag, der auch einer inneren Überzeugung entsprach, und den hat er halt umgesetzt. Ich glaube aber auch, dass, egal ob da jetzt Brüning gewesen wäre oder nicht, jemand anders höchstwahrscheinlich sehr ähnlich verfahren wäre. Also die Idee, dass man den Wirtschaftseinbruch mit Geld löst, also mit Investitionen, das hat er halt auch immer wieder erwähnt, die war halt auch nicht möglich, weil die Deutschen hatten sich ja nur mit kurzfristigen Schulden im Ausland eingedeckt. Es gab keine langfristigen für sie. Und schon das hat sie ja an die Grenze des Finanzierbaren gebracht. Also es gab dann keine Rettungskredite, keine äußeren Hilfen. Und deswegen, glaube ich, wäre es in jedem Fall in diese Richtung gelaufen. Vielleicht wollte er sich die Diskussion in Fachkreisen da ersparen, ich weiß es nicht.
Wir sind ja alle drei jetzt keine hauptberuflichen Historiker oder Historikerinnen. Vielleicht ist auch diese Diskussion, die ich so noch aus der Schulzeit in Erinnerung habe, inzwischen auch tatsächlich beigelegt, weil man sagt, das war mehr systemisch bedingt und war keine geniale Strategie von Brüning. Und wenn, sie hat ja nicht geklappt. Es hat ja auch nicht funktioniert. Von daher lässt das vielleicht dann auch einfach außen vor.
Das weiß ich auch wirklich nicht, wie da der Stand des historischen Diskussion ist oder der Diskussion der Historiker. Dafür kenne ich mich dann da in dem Bereich auch zu wenig aus, oder ich lese zu wenig Bücher, vielleicht so rumgesehen. Ich würde aber in jedem Fall, weil die Frage ist ja durchaus interessant, sie im Sinne des Buches als beantwortet sehen, auch wenn das jetzt nicht explizit thematisiert wurde.
Einverstanden, ja.
Darf ich noch eine Frage an euch stellen zu dem Titel? Weil das ist das Einzige, was ich so ein bisschen vielleicht nicht so ganz gelungen war oder so ein bisschen Clickbaiting-mäßig fand. Das ist die Finanzkrise und Hitlers Aufstieg, ne? Und wenn man jetzt den letzten Teil, Hitlers Aufstieg, nimmt und dann guckt, was spielt der eigentlich für eine Rolle jetzt so konkret, dieser Hitler in diesem Buch, dann ist das ja sehr übersichtlich, finde ich. Das ist ja nur so hinten raus dann nochmal so mitgenommen. Und ich habe mich dann im Nachhinein gefragt, naja, das hat er wahrscheinlich gemacht, weil es halt einfach, ne, sich besser verkauft, wenn dann noch irgendwie Hitler auf dem Titel steht.
Barbara hat es ja schon mal angesprochen, dass da immer wieder der Goebbels auch auftaucht, dass der Aufstieg da durchaus eine Rolle spielt. Also ich finde es im Sinne des Buches jetzt vielleicht auch ein bisschen zu plakativ, aber er hat es jetzt nicht ganz weggelassen. Also es ist schon so ein regelmäßig wiederkehrend als Thema und man kann sich das schon so zurechtschubsen, dass es irgendwie reinpasst.
Naja, wenn man Hitler als Synonym für die rechten Extreme und NSDAP sieht, dann okay. Aber der Name ist halt schon, glaube ich, der vielleicht noch die Auflage ankurbeln sollte, habe ich mir da gedacht. Es ist nicht wahnsinnig schlimm, das ist ja nichts, was den Inhalt des Buches jetzt irgendwie diskreditiert, aber also ich habe ein bisschen am Anfang, weiß ich noch, habe ich so ein bisschen geschaut, wann kommt denn jetzt dieser Hitler? Weil ich irgendwie dachte, vielleicht ist da auch noch was ein bisschen über seine Denke, wie er irgendwie wirtschaftspolitisch, aber das kam ja gar nicht vor. Also da sollte man vielleicht nicht drauf hoffen, wenn man dieses Buch kauft.
Ah, diese Hoffnung hatte ich auch gar nicht. Also ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich finde den Titel genial, weil da alles drin steckt. Und es ist tatsächlich so, ich meine, am Ende des Ganzen ist Hitler an der Macht. Ich meine, da kommt noch der von Papen zwischendrin. Aber im Grunde genommen wird ja Brüning da entmächtigt und sie kommen mit ihren Notverordnungen nicht mehr weiter. Und letztlich sind das ganz wichtige Bausteine auf Hitlers Weg zur Macht. Und es gibt da so eine Szene auch, wo Brüning alle zusammenruft, die im Reichstag vertreten sind. Und da ist Hitler auch dabei. Und der ist halt völlig destruktiv. Der ist gar nicht an der Lösung interessiert. Und ich glaube, deshalb spielt er auch als Teilnehmer in diesem Buch als Person keine so große Rolle. Aber sein ganzes System ist darauf ausgerichtet, Gewinn aus dieser Finanzkrise zu schlagen. Und das zeigt er sehr gut.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Also von daher auch kein direkter Vorwurf. Das war einfach nur meine Erwartungshaltung, dass ich jetzt dachte, da kommt diese Person noch ein bisschen mehr raus. Aber es ist natürlich clever. Es ist richtig, was im Buch drin stand, was du gerade sagst. Und deswegen kann man ihm da eigentlich keinen Vorwurf machen. Stimmt schon. Ja.
Denn von Finanzpolitik selbst, glaube ich, hatte Hitler nicht so viel Ahnung.
Ja, naja, aber lassen wir die Diskussion, oder?
Das wäre jetzt ein ganz neues Fass, würde ich sagen, oder ein ganz neuer Podcast wahrscheinlich. Also.
Gut, ich würde sagen, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt, sollten aber vielleicht noch vorher die Frage stellen, lesen, ja oder nein? Also ich meine, wir kennen ja jetzt eigentlich, glaube ich, die Antwort, aber vielleicht einschränkende Leseempfehlungen, was sagt ihr?
Uneingeschränkt, Punkt.
Okay, das ist ein Wort. Barbara?
Ja, ich schließe mich dem an. Also es ist wirklich sehr gut geschrieben, hat mir gut gefallen, bringt, glaube ich, viel und macht jedem, der es liest, klar, wie wichtig es ist, als politische Person in Optionen denken zu lernen und nicht in Glaubenssätzen.
Ja, ich finde es auch sehr lesenswert, aber wie gesagt, man sollte das nicht irgendwie so in diesem Bereich Schlafwandler einkategorisieren. Ich glaube, das hilft, sondern sich darauf einstellen, dass es halt aus Tagebüchern und ähnlichen Quellen zusammengestellt wurde und recherchiert wurde und da aber sehr dicht geschrieben ist, was ich für historische Bücher wirklich sehr, sehr vorbildhaft finde, weil meistens hast du ja da so dicke Schinken. Und das war wirklich eine Wonne, das mal auch in Kurzform lesen zu dürfen. Und trotzdem mit aller Information, die man, glaube ich, braucht. Ja, also bin ich bei Jenny.
Yay. Einstimmig.
Dann haben wir ja gesagt, wir machen jetzt eine kleine Pause bis Anfang nächsten Jahres. Und auch wenn wir uns selber schon ein Buch auferlegt haben, wir verraten es nicht, oder? Hatten wir ja gesagt, ne? Oder?
Wir verraten es nicht.
Wir verraten es nicht. Okay, gut, dann verraten wir es nicht. sondern lesen es heimlich vor uns hin. Aber wer mir auf Twitter folgt, der kriegt ab und zu mal einen Screenshot von den Büchern, die ich lese. Also könnte man es daran vielleicht irgendwann erraten. In dem Sinne, euch vielen Dank fürs Zuhören und euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen, Jenny und Barbara.
Ja, besten Dank und einen schönen Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr es hört.
Ja, von mir auch und euch allen auch einen wunderbaren, schönen Sommer.
Ich habe jetzt gedacht, irgendjemand sagt noch einen guten Rutsch. Bis nächstes Jahr. Also euch eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Diese Folge wurde unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.